Herzlich willkommen zum ersten Vortrag unserer Reihe Wissenschaft meets Praxis mit dem Titel Early Excellence und Inklusion. Mein Name ist Felix M. Meyer. Ich bin Mitarbeiter der Heinz und Heide Dürr Stiftung und darf Ihnen den Live-Mitschnitt vom 20. Juli 2021 präsentieren. Leider hatten wir während des Vortrags ein kleines technisches Problem und ich entschuldige die kurzen Tonaussetzer zwischen der 50. und 52. Minute. Meine Kollegin Sascha Saumweber spricht das Vorwort und danach hören Sie Dr. Franziska Geib mit dem Thema Early Excellence und Inklusion.
Ja, herzlichen Dank, lieber Felix. Und dann an dieser Stelle jetzt auch von mir ein ganz herzliches Hallo Ihnen, euch allen, die ihr jetzt tatsächlich dank der digitalen Welt, in der wir seit Corona, dank Corona, einer der wenigen Vorteile ja alle unterwegs sind, wirklich von nah und fern unserem ersten Vortrag in unserer ganz neuen Reihe, wie es Felix schon angedeutet hat, Wissenschaft mit Praxis mit dem Thema Early Excellence und Inklusion, eben mit Dr. Franziska Geib heute eben beiwohnen. Und es sind viele, 160 haben wir jetzt schon an der Zahl. Das ist mal eine ganz schön große Nummer, die mich tatsächlich auch ein klein bisschen aufgeregt macht, merke ich jetzt gerade, vor allen Dingen dann immer so da ins Off zu sprechen und aber zu ahnen und zu wissen, dass sich hinter den Bildschirmen viele, viele Menschen verbergen, die wir gut kennen, die uns verbunden sind. Ich freue mich sehr über dieses rege Interesse. Mein Name ist Sascha Saumweber. Ich bin seit jetzt schon 7 Jahren Mitarbeiterin und Koordinatorin der Heinz und Heide Dürr Stiftung zuständig hier für die Region Südwest, lokalisiert in Stuttgart und zuständig als solche für alle Fragen und Themen rund um Early Excellence, die Implementierung des Ansatzes in Einrichtungen, Schwerpunkt eben im Südwesten Deutschlands. In dieser Funktion als Mitarbeitende der Stiftung bin ich außerdem seit 2014 auch Mitglied unseres Promotionsbeirates. In Kooperation mit der Hochschule Esslingen fördern wir seit 2014 bereits NachwuchswissenschaftlerInnen, wie zum Beispiel unsere liebe Franziska Geib, die eben im Rahmen einer Dissertation mit aktuellen Fragestellungen rund um das Thema Early Excellence sich wissenschaftlich beschäftigen wollen. 2 Promovendinnen haben inzwischen sehr erfolgreich ihre Dissertationen abgeschlossen. Eine dritte ist ganz aktuell im Augenblick auf der Zielgeraden, so viel kann man, glaube ich, sagen. Und eine davon, nämlich Dr. Franziska Geib, darf ich eben heute als Rednerin hier im digitalen Raum ganz, ganz herzlich und ganz besonders begrüßen. Ich freue mich tierisch, dass du dich mit uns auf dieses Wagnis heute einlässt. Ein erstes Webinar im Rahmen eben dieser Reihe. Es soll eine Reihe werden, in der wir immer wieder eben dann auch unseren auch geförderten NachwuchswissenschaftlerInnen eine Plattform bieten wollen, auch mit euch aus der Praxis, quasi so allen Menschen aus unserer Community, aus der Early Excellence Community, die Ergebnisse, die Weiterentwicklungen auch des Early Excellence Ansatzes zu präsentieren. Und so gut es geht in diesem Rahmen, am Ende werden wir das heute versuchen, modellhaft auch ein bisschen zu diskutieren. Dazu wird der Felix nachher noch etwas mehr sagen und erklären, wie dann die Diskussion aussehen kann. Ich darf ein paar Worte zu dir, liebe Franzi, verlieren, die du mir auch verraten hast, die ich teilen darf, um dich kurz unserer Gemeinschaft hier, unserer Community hier vorzustellen. Franziska Geib wurde 1987 in Niedersachsen geboren, ist dann in meiner Wahlheimat Stuttgart aufgewachsen, hat dort dann im Rahmen ihrer Bildungsbiografie zunächst an der Hochschule in Esslingen Soziale Arbeit studiert, dort auch unsere Kooperationspartnerin, Frau Prof. Dr. Nina Kölsch-Bunsen, kennengelernt, außerdem eine Weiterbildung zur systemischen Beraterin absolviert. Und dann über unser Promotionsstipendium als Zweite, du warst die Zweite, ne, nach Lucy Kluge, eben dich entschieden, im Rahmen unseres Stipendiums zwischen 2016 und 2019 zu promovieren. Dafür hat es eine nochmal Kooperation gebraucht mit einer Universität. Das war dann die Uni Paderborn, wenn ich es richtig weiß, Franzi, ne? Mhm. Und jetzt ganz aktuell darf ich besonders natürlich dich beglückwünschen dazu, dass du tatsächlich einen Ruf an eine Hochschule in Kempten für das Lehrgebiet Beratung in der sozialen Arbeit bekommen hast. Und ja, nochmal ganz herzliche Gratulation von meiner Seite und ich glaube uns allen. Du wirst in meiner bayerischen Heimat landen. Das ist nicht so schlecht, wie es vielleicht sich im ersten Moment angefühlt hat. Nein, du freust dich drauf, das weiß ich. In Kempten ist es schön und es geht im Herbst diesen Jahres auch schon los. Ja, für Franzi ist die berufliche Herzensangelegenheit, so wie ich sie auch kennengelernt habe, wirklich gelebte Inklusion, der sie nicht nur wissenschaftlich und theoretisch nachgegangen und die sie beforscht hat, sondern auch ganz praktisch in ihrer Tätigkeit beim IFD, Integrationsfachdienst für hörbehinderte Menschen in Berlin. Ja, deshalb spricht Franziska neben Hochdeutsch sicher auch noch ein paar Brocken Schwäbisch vielleicht aus deiner Vergangenheit hier in Stuttgart und bald auch Bayerisch, sprichst du eben auch die deutsche Gebärdensprache, sagt man da sprechen dazu, also du kannst die Gebärdensprache. Ja, also neben der intensiven theoretischen Auseinandersetzung zum Thema Inklusion bringt Franziska in meinen Augen, auch in meiner Erfahrung mit ihr, jede Menge ganz konkrete praktische Erfahrungen mit. Deshalb bist du natürlich prädestiniert heute für diesen, ja, für diesen Aufschlag Wissenschaft meets Praxis, also Theorie trifft auf Praxis. Du wirst uns heute, Franziska wird uns heute einen Einblick in ihre Forschungsarbeit zum Thema Praktiken der Inklusion, rekonstruktive Inklusionsforschung in Early Excellence Einrichtungen in Deutschland geben. So lautet der wissenschaftliche Titel ihrer Arbeit und wird eben damit den Auftakt zu unserer neuen Vortragsreihe machen. Ja, jetzt muss ich hier gerade noch mal in meiner Ansprache tatsächlich kurz rumscrollen, was ich mir dabei gedacht habe. Den nächsten Satz verstehe ich selber nicht mehr, deshalb muss ich mal kurz improvisieren. Genau, die Sache mit dem Chat und den Fragen, die haben wir schon kurz angedeutet. Wenn es da noch mal irgendwelche Fragen dazu gibt, dann einfach wirklich in den Chat schreiben, also Fragen zu den, wie die Fragen formuliert werden können. Ich darf jetzt auch schon gleich das Wort übergeben an die Franziska Geib und freue mich sehr auf ihren Vortrag heute, der bis insgesamt sind wir unterwegs, 17.30 Uhr ist das Zeitfenster. Ne? Wir werden am Ende, wie angekündigt, noch einen kleinen Zeitraum haben für Diskussionen und ich würde sagen, Franzi, feuerfrei mit 160 Zuhörenden im Back sozusagen und ja, herzlich willkommen nochmal, dank dir fürs mit uns diesen ersten Schritt gehen und ich übergebe an dich, liebe Franziska Geib.
Dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich auch von meiner Seite und ich freue mich sehr, dass ich jetzt diese neue Vortragsreihe eröffnen darf. Heute Morgen habe ich, als wir uns ausgetauscht haben, gesagt, ich bin noch gar nicht aufgeregt. Jetzt bin ich aufgeregt angesichts der steigenden Teilnehmerinnenzahlen. Genau, ich habe mich beschäftigt da mit der Frage, wie wird Inklusion in Early Excellence Einrichtungen umgesetzt, wie sieht die Arbeit aus und ihr habt in eurer Ausschreibung für den Vortrag heute schon noch einen kleinen Teaser eingebaut, nämlich das Zitat von Margie Wally, Inclusion is the critical view on Early Excellence, Inklusion ist der kritische Blick auf Early Excellence und ich will einmal ganz kurz erzählen, was es mit diesem Zitat auf sich hat. Ich habe 2016 ja das Stipendium der Heinz und Heine Durchstiftung angetreten und im März 2016, als ich wirklich noch Novizin war und noch gar nicht so viel Ahnung hatte, wie das dann alles sein wird in meiner Forschungsarbeit, war das Jubiläum 15 Jahre Early Excellence in Berlin und da hat Margie Wally auch einen Gastvortrag gehalten. Und da kam ich mit ihr ins Gespräch und dann hat sie mich natürlich auch nach meinem Thema gefragt und dann habe ich das gesagt und dann sagte sie genau diesen Satz, Inclusion is the critical view on early excellence. Und in dem Moment dachte ich, oh Gott, vielleicht habe ich doch ein bisschen zu großes Thema gewählt. Also es war irgendwie wie so ein großes Päckchen, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und dieser Satz hat mich so ein bisschen begleitet und ich habe auch im Eingang meiner Dissertation habe ich geschrieben, dass meine Arbeit von zwei normativen Perspektiven begleitet wird, nämlich eben einmal dem kritischen Blick auf Inklusion oder durch Inklusion und dem positiven Blick als ressourcenorientierte Grundhaltung des Early Excellence Konzepts. Und das sind einfach die beiden Perspektiven, die, glaube ich, auch jetzt in dem Vortrag immer wieder aufscheinen werden und die ich Ihnen jetzt einfach nochmal mitgeben möchte als Zuhörperspektiven vielleicht jetzt auch in dem Vortrag. Jetzt muss ich hier weiter. Jetzt, genau. Genau, Ziel für heute ist, dass ich Ihnen die Ergebnisse aus meiner Arbeit vorstellen möchte und Sascha, du hast es gerade gesagt, meine Dissertation, die trägt den Titel Praktiken der Inklusion und sie ist in einer Buchreihe erschienen, die auch von der Heinz und Heide Dürr Stiftung gefördert und angeregt wurde und diese Buchreihe hat den Untertitel Forschung in der Praxis, Forschung für die Praxis und das war auch mein Wunsch auch zu Beginn der Promotion, dass ich eben nicht im Elfenbeinturm forschen möchte, sondern dass ich in die Praxis gehen möchte. Und das Ziel war auch eben praxisrelevante, praxisnahe Ergebnisse zu generieren, die vielleicht am Ende eben nicht im Bücherregal verstauben, sondern auch in der Praxis Anregungen schaffen können. Und in diesem Zusammenhang ist dann, das hat mich auch sehr gefreut in diesem Jahr, das Heftchen, was Sie hier rechts in dem Bild sehen, entstanden, Early Excellence und Inklusion. Mit diesem Heftchen, da war nochmal die Idee, die Ergebnisse der Forschungsarbeit wirklich auch nochmal ein bisschen praxisnah, ein bisschen kürzer, anhand von vielen Beispielen auch aufzubereiten. Und da hast du mich auch sehr unterstützt, Sascha. Wir haben am Ende der Kapitel immer kleine Kästchen mit Fragen platziert, die Anregungen zur Reflexion der eigenen Praxis bieten sollen. Und das sind eben die beiden Bücher, Hefte, Formate, auf die ich mich jetzt auch in dem Vortrag beziehen werde. Nichtsdestotrotz möchte ich eingangs Ihnen einmal ganz kurz den wissenschaftlichen Kontext erläutern, damit Sie einfach auch ein Bild davon kriegen, wie hat das ausgesehen, was habe ich gemacht, mit welcher Forschungsfrage bin ich in die Praxis gegangen. Dann kommt eben der große Punkt, die zentralen Ergebnisse und am Ende möchte ich Sie einladen, mit mir zusammen Early Excellence Einrichtungen als inklusive Möglichkeitsräume zu denken, was sich hinter dieser Idee verbirgt, das stelle ich Ihnen dann vor und abschließend werde ich noch mal ein kurzes Fazit ziehen, um noch mal so ein bisschen den gesamten Vortrag einzuholen. Zum Forschungsdesign. Ich bin mit der Forschungsfrage ins Feld gegangen, wie in Early Excellence Einrichtungen Inklusion praktiziert wird und welche Elemente gelingender Praxis hierfür förderlich sind. Und das Ziel, das habe ich eben gerade schon gesagt, war wirklich die Bereitstellung praxisrelevanter Ergebnisse, die vielleicht für die Weiterentwicklung von Early Excellence und Inklusion dienlich sein können. Und hier sehen Sie schon, dass in der Forschungsfrage und der Zielstellung die Verwertbarkeit in der Praxis der Ergebnisse irgendwie ganz zentral war und auch eine positive Perspektive. Also ich habe auch versucht, den positiven Blick in meinem Forschungsdesign umzusetzen, indem ich eben auch auf Gelingendes und auf Förderliches aus der Perspektive der Praxis schauen wollte. Und ich war insgesamt in 8 Einrichtungen in ganz Deutschland und 5 unterschiedlichen Bundesländern und 7 Einrichtungen sind in die Auswertung eingeflossen, also die Materialien, die ich in diesen 7 Einrichtungen erhoben habe. Und bei diesen 7 Einrichtungen handelte es sich eben um Einrichtungen, die schon lange Zeit nach dem Early Excellence Konzept gearbeitet haben, beispielsweise auch die Zertifizierung durchlaufen haben und die sich eben selbst als integrative oder inklusive Einrichtungen beschrieben haben. Und ich war dann mehrere Tage in den Einrichtungen und habe Beobachtungen im Alltag gemacht. Das heißt, ich bin im Alltag mitgelaufen und habe mit einigen Fachkräften, nicht mit allen, mit einigen Fachkräften dann eine Gruppendiskussion gemacht. Und das ganze Forschungsdesign ist im methodologischen Zugang der dokumentarischen Methode entstanden. Und die dokumentarische Methode zählt zu den rekonstruktiven Forschungsmethoden der Sozialforschung. Und das Besondere an der dokumentarischen Methode ist, ganz in Kürze, dass es darum geht, die kollektiven, handlungsleitenden Orientierungen der Fachkräfte herauszuarbeiten, denen auf den Grund zu gehen. Also die Frage danach, was das Handeln der Fachkräfte leitet, die Relevanzmarkierungen der Fachkräfte nachzuverfolgen. Also was ist den Fachkräften wichtig, was betonen sie, wie stellen sie mir ihre Arbeit als inklusive Early Excellence Einrichtungen da. Und das Besondere der Gruppendiskussion ist beispielsweise, dass man eben nicht mit einem fertigen Fragenkatalog in die Diskussion reingeht, sondern mit einer offenen, erzählauffordernden Eingangsfrage. Und ich hatte dann noch ein paar Fragen im Petto, die ich dann eben, wenn eine Pause entstanden ist, zum Beispiel stellen konnte. Es ging aber wirklich darum, den Fachkräften einen Raum zur Diskussion zu bieten und Geschichten über ganz konkrete Situationen oder Fallverläufe beispielsweise zu erfahren und aus denen eben zu rekonstruieren, was das Handeln der Fachkräfte leitet. Und an der Stelle kann ich vielleicht auch noch sagen, dass ich auch oftmals nach den Erhebungen sehr positives Feedback bekommen habe, weil natürlich auch die Sorge der Fachkräfte war, jetzt kommt jemand und der überprüft dann, wie inklusiv wir sind. Und ich habe Sorge, dass ich da was Falsches sage. Und den Fachkräften ist sehr schnell klar geworden, sie können gar nichts Falsches sagen, sondern sie sind die Expertinnen und alles, was sie erzählen, ist für mich interessant. Und viele Gruppen haben dann nach der Diskussion gesagt, auch das war eigentlich ganz schön, dass wir mal Zeit hatten, über unsere Arbeit zu berichten und auch mal zu erzählen, was irgendwie gut läuft. Genau, das war eigentlich ganz schön, also wie so eine kleine Supervision auch zwischendurch. Dann stand natürlich zu Beginn der Forschungsarbeit die Frage im Raum, mit was für einem Inklusionsverständnis gehe ich in die Arbeit? Und das war auch so ein großer Teil, der viel Zeit brauchte, mit dem ich mich lange beschäftigt habe. Und mir ist da etwas aufgefallen, nämlich, dass ich bin studierte Sozialarbeiterin, das wurde auch eingangs gesagt, und dass ich als Sozialarbeiterin ein etwas anderes Inklusionsverständnis hatte, als ich das dann in unterschiedlichen Kolloquien, Forschungsgruppen im Rahmen der Frühpädagogik erfahren habe. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich nochmal ganz grundständig damit beschäftigt habe und geschaut habe, wie wird Inklusion eigentlich in verschiedenen Zusammenhängen, in verschiedenen Kontexten diskutiert. Und ich habe dann 3 Diskursstränge voneinander getrennt betrachtet, nämlich Inklusion im politischen Diskurs, im pädagogischen, handlungspraktisch orientierten Diskurs und im soziologischen Diskurs. Und diese Stränge, die bauen aufeinander auf, die sind nicht losgelöst voneinander zu betrachten. Aber dennoch war es gut, irgendwie nochmal einen Schritt zurückzugehen und nochmal zu schauen, was kann denn der Inklusionsbegriff in diesen unterschiedlichen Kontexten leisten und wofür ist er gut? Und das möchte ich jetzt quasi mit Ihnen auch durchgehen. wenn man Inklusion auf der politischen Diskursebene betrachtet, dann geht es hier ganz konkret um Rechtsprechung, beispielsweise um die Durchsetzung von Rechten auf Gleichberechtigung und Teilhabe, wie wir es zum Beispiel im Grundgesetz in Artikel 3 als Antidiskriminierungsgesetz finden oder auch ganz konkret für Menschen mit Behinderungen in der UN-Behindertenrechtskonvention als Menschenrechtskonvention, die dann eben auch unterschiedliche Bereiche wie Bildung und Erziehung berücksichtigen. Und in diesem Diskurs, auf dieser Ebene, kann Inklusion als Abgrenzungskategorie zur Diskriminierung verstanden werden. Das heißt, hier kann der Inklusionsbegriff Recht sprechen und Gerechtigkeit fördern. Auf der Ebene der pädagogischen Handlungspraxis, da geht es um Bildungsteilhabe und um Partizipation als Selbst- und Mitbestimmung. Und es geht um die volle Entfaltung der eigenen Möglichkeiten in sozialer Eingebundenheit. Und hier kann der Begriff der Inklusion in Abgrenzung zur Separation verstanden werden, eben beispielsweise im separierenden Bildungssystem. Und hier geht es insbesondere um die Verbesserung der Qualität der pädagogischen Arbeit für alle Kinder als Inklusionsauftrag. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie diese Ebenen miteinander verknüpft sind, dann lässt sich das ganz gut mit der Formulierung von Tim Albers sagen, mittendrin statt nur dabei. Also ich brauche als erstmal quasi die Ebene des Anspruchs, jedes Kind darf in einer wohnortnahen Kita eben betreut werden und muss beispielsweise bei einer diagnostizierten Behinderung eben nicht in eine separierte Einrichtung. Und wenn aber dieser Anspruch da ist und dem Folge geleistet wird, wie kann es dann eben auf einer pädagogischen Ebene aussehen, dass dieses Kind nicht nur einfach in der Kita ist, sondern ein gleichwertiger Teil der Einrichtung, ein Kind, was hier eben auch volle Entfaltungsmöglichkeiten erhält. Und die dritte Ebene ist dann die soziologische Ebene. Und das ist eben die Ebene, wo ich eigentlich als Sozialarbeiterin herkomme. Das heißt, bei uns im Studium ging es oftmals um Fragen der existenzielle Nöte, Wohnungslosigkeit und Armut. Und hier wurde eben Inklusion immer im Gegensatz zur Exklusion als Exklusion aus der Gesellschaft oder Exklusion innerhalb der Gesellschaft verstanden. Und hier geht es eben mit der kritischen Auseinandersetzung mit sozialen Ungleichheiten, mit der Frage danach, welche sozialen Adressen bestimmte Personengruppen zugeschrieben und welche gesellschaftlichen Platzanweiser Personen erhalten. Und das ist, da merken Sie schon, die kritische Perspektive, die ich so ein bisschen aus dem Auftrag von Maggie Wally herausgehört habe.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil von vielen Seiten die Frage im Raum steht, ob der Foliensatz, den du präsentierst, zur Verfügung gestellt wird. Und das scheint irgendwie eine Frage zu sein, die jetzt, da muss ich dich kurz unterbrechen, damit Entspannung eintritt.
Kann ich sehr, sehr gerne machen, das ist gar kein Problem.
Gut, also den Foliensatz gibt es für alle dann per Mail, werden wir das in irgendeiner Form technisch schaffen. Danke, Franziska.
Und anhand dieser theoretischen Auseinandersetzung habe ich vier Eckpunkte für ein umfassendes Inklusionsverständnis in der Frühpädagogik formuliert, die ich dann eben als Ausgangspunkt für die weitere Forschung genommen habe. Und da steht erstmal im Fokus auch ein Inklusionsverständnis, das auch das Aufwachsen von Kindern in Armutsverhältnissen sowie weitere Risikofaktoren für Bildungsbenachteiligung in den Lebenswelten der Kinder berücksichtigt, die Haltung einer gleichwertigen Anerkennung individueller Unterschiede und das Bestreben der Umsetzung von Chancengleichheit auf der pädagogischen Ebene, ganz konkret die Förderung von Partizipation und die Entfaltung der eigenen Potenziale der Kinder in sozialer Eingebundenheit in einer Einrichtung und darüber hinaus auch eine kontextsensitive oder man kann auch sagen lebensweltorientierte Ausrichtung der Bildung und Erziehung und Betreuung der Kinder. Ich habe dann in einem weiteren Schritt das, was ich jetzt für Inklusion herausgearbeitet habe, neben das Early Excellence Konzept gehalten und habe mal geschaut, was hält denn das Early Excellence Konzept jetzt für diese einzelnen Punkte bereit? Hat das Early Excellence Konzept da schon Antworten und Handlungsvorschläge drauf? Und da bin ich fündig geworden und das möchte ich Ihnen auch kurz vorstellen. Bei der Frage nach der Haltung als Anerkennung und Chancengleichheit, da kommt quasi die erste Säule, also das wichtigste Element eigentlich des Early Excellence Konzepts gleich zum Tragen, nämlich die starke Individuumzentrierung, der Slogan jedes Kind das Exzellent. Das ist eigentlich genau das, was man unter dieser inklusiven Haltung verstehen kann. Und da schließt sich an der positive Blick als Orientierung an Stärken, Ressourcen und insbesondere auch den Interessen und Kompetenzen der Kinder. Und wenn wir nochmal ein bisschen in der Geschichte zurückschauen, dann zeigt sich eigentlich, dass genau diese Forderung der Chancengleichheit der Ursprung, der Kern des Early Excellence Konzepts ist. Denn in den 90er Jahren, als Early Excellence in England als britisches politisches Programm aufgelegt wurde. Da ging es nämlich genau um das, die Förderung der Chancengleichheit von Kindern in strukturschwachen Regionen. Und da zeigt sich eben auch ganz deutlich, dass auch diese lebensweltorientierte Perspektive als kritische Inklusionsperspektive von Anfang an eigentlich im Konzept mitgedacht worden ist. Auf der Ebene der pädagogischen Handlungspraxis, wo eben die Forderung formuliert wurde der Partizipation und Entfaltung der Potenziale aller Kinder. Da lässt sich zum Beispiel nennen die offene Arbeit, die in vielen Einrichtungen auch konzeptionell umgesetzt wird. Die pädagogischen Strategien schließen da an und auch eben die starke Orientierung an den Entwicklungsthemen der Kinder, beispielsweise durch die Beobachtungspraxis und die Planung von individuellen Angeboten für die Kinder. Und für die Kontextsensitivität, da lässt sich nennen beispielsweise die Erziehungspartnerschaften, die ja ganz zentral im Fokus des Early Excellence Konzepts stehen und auch die Forderung oder die Idee der Wandel zur Familienzentren und Gemeinwesenorientierung der Kindertagesstätten, wo es wirklich ja ganz konkret darum geht, auch einen Platz in der Lebenswelt der Kinder einzunehmen oder einen starken Blick zumindest drauf zu werfen. So, gibt es an dieser Stelle Fragen?
Also das ist der Moment, wo ihr und sie in die F und A's uns eine Frage schreiben könntet, wenn es zu diesen ersten Ausführungen nochmal Nachfragen gibt.
Ansonsten mache ich gleich weiter.
Bisher kommt nichts. Vielleicht atmen wir noch einmal durch. Muss ja auch kurz drüber nachdenken, dass der Moment ist, fragenlos zu werden. Eine konnten wir schon klären, ob die Folien zur Verfügung gestellt werden können. Passiert erstmal nichts, Franziska.
Gut. In der dokumentarischen Methode, da geht es in einem ersten Analyseschritt darum, erstmal zu schauen, was ist das Basistypische, so wird es in der Methodik genannt, und darunter wird eben verstanden, das, was alle Einrichtungen vereint, also so ein übergeordnetes Ganzes, ein Thema, was sich durch alle Einrichtungen durchzieht zum Beispiel. Und da kann jetzt erstmal ganz pragmatisch genannt werden, dass alle Einrichtungen eben Early Excellence Einrichtungen sind und alle Einrichtungen integrativ oder inklusiv arbeiten. Aber ich konnte eben noch etwas finden, was ich als Basistypik feststellen konnte, nämlich, dass alle Fachkräfte mir ihre Arbeit in Spannungsfeldern darstellen. Das heißt, es wurden entweder ganz konkret widersprüchliche Anforderungen genannt oder beschrieben, dass die Fachkräfte sich manchmal zwischen den Stühlen befinden. Und manchmal waren es auch verdecktere Aussagen, das waren dann Geschichten, in denen dann Brüche vorkamen oder wo die Fachkräfte nicht so richtig wussten, wie sie die quasi irgendwie anschlussfähig erzählen konnten. Und das ist relativ interessant, wenn man nochmal auf die Methodik auch schaut, denn ich habe ja gerade erzählt, ich bin sehr offen in die Gespräche reingegangen. Das heißt, ich habe anfangs einfach gesagt, ihr seid die Expertinnen, ich bin jetzt hier, ich möchte was von euch erfahren. Ihr seid eine Early Excellence Einrichtung, ihr arbeitet inklusiv und ich möchte von euch erfahren, wie eure Arbeit aussieht. Und die Fachkräfte kamen eben nicht umhin, dass eben in vielen Geschichten sich diese Spannungsfelder aufzeigten. Und vielleicht sagen jetzt einige von Ihnen, Spannungsfelder, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Gab es da nicht schon mal was? Genau, Rita Marx hat in ihrer Forschung, das ist 2017 erschienen, Sascha zeigt es gerade, ich habe es auch noch mal hier, auch eine spannende Studie in unterschiedlichen Early Excellence Einrichtungen, hat mit ihren Wissenschaftlerinnen die Dilemmata der pädagogischen Praxis des Early Excellence Konzepts herausgearbeitet. Und diese Dilemmata, die sind bei Rita Marx konzeptinhärent. Das heißt, im Early Excellence Konzept ist irgendwie was angelegt, was die Fachkräfte in der Praxis irgendwie manchmal vor Unwägbarkeiten stellt oder Unsicherheiten hervorruft und so weiter. Und ich konnte jetzt eben in meiner Forschung nochmal zeigen, dass diese Dilemmata auf jeden Fall existieren und dass sie durch den Auftrag der Inklusion, der dann eben nochmal von draußen kommt, nochmal sich verstärken. Also man könnte sagen, dass eigentlich der Auftrag der Inklusion diese Dilemmata der pädagogischen Praxis nochmal potenziert. Und ich habe mich darum entschlossen, die Spannungsfelder auch so, wie ich sie in den Interviews irgendwie rausarbeiten konnte, so beizubehalten, weil es zum einen irgendwie nochmal so ein bisschen die Knackpunkte von Early Excellence zeigt, aber auch nochmal ein bisschen ausdifferenzierter jetzt wirklich für das Thema Inklusion dargestellt werden konnte. Und diese Spannungsfelder, das kann ich schon mal verraten, die entspannen sich insbesondere entlang des positiven Blicks als Haltung des Konzepts, aber auch entlang der konzeptionellen Ausformung der offenen Arbeit. Das heißt, ich habe viele Einrichtungen im Sample gehabt, die eben offen gearbeitet haben mit Themenräumen, und das ist auch noch mal eine besondere Herausforderung, die das im inklusiven Kontext mit sich bringt. Das erste Spannungsfeld, das habe ich ein bisschen provokativ benannt, ist der positive Blick und das defizitäre Kind. Und dahinter versteckt sich eigentlich das klassische Etikettierungsressourcendilemma der Frühpädagogik. Das heißt, für sogenannte Integrationskinder mit besonderen pädagogischen Bedarfen müssen Anträge gestellt werden, dass man beispielsweise zusätzliche Betreuungsstunden bekommt, zusätzliche Fachkräfte oder dass insgesamt der Gruppenschlüssel geringer wird. Und diese Beantragungslogik steht im Zeichen des defizitären Blicks. Das heißt, hier müssen besondere Hilfebedarfe und Erschwernisse herausgestellt werden. Und viele Fachkräfte berichteten mir in den Gruppendiskussionen, auch relativ offen, also das war zum Beispiel ein Spannungsfeld, was sehr konkret benannt werden konnte. Wir wollen doch die Kinder mit dem positiven Blick betrachten und dann muss wieder etwas beantragt werden und dann müssen wir wieder das herausstellen, was das Kind nicht kann, und das wollen wir eigentlich wirklich nicht. Also das ist wirklich was die Fachkräfte, stark belastet, ist jetzt vielleicht zu emotional, aber wo sie wirklich ganz konkret sagen, das ist nicht unsere Arbeitsweise, das wollen wir nicht. Und eine Fachkraft hat in der Gruppendiskussion gesagt, und ich finde das nochmal irgendwie ganz gut, weil das ganz prägnant den Punkt trifft, dass wir Berichte schreiben über die Kinder als Integrationskinder. Das heißt, durch diese Logiken der Kostenträger müssen die Fachkräfte eben die Kinder, die eigentlich in erster Linie erstmal Kinder sind, als sogenannte Integrationskinder adressieren. Und die Gefahr liegt eben auch weiter darin, dass diese Adresse, diese soziale Adresse eben auch an dem Kind weiter haftet. Also, ne, dass eben oftmals von den E-Kindern oder den Integrationskindern oder Inklusionskindern dann auch gesprochen wird. Das zweite Spannungsfeld, das habe ich genannt, der positive Blick als gemeinsame Perspektive auf das Kind in Erziehungspartnerschaften. Und hier geht es eben nochmal um den positiven Blick. Und ganz konkret geht es darum, dass die Eltern, wenn sie dann in die Kita kommen, oftmals schon einen langen Weg hinter sich haben, eben gerade wenn es um Kinder mit diagnostizierten Behinderungen beispielsweise geht. Das heißt, sie waren bei mehreren Ärzten, das Kind wurde in unterschiedlichen Kontexten diagnostiziert, es muss schon in unterschiedliche Therapien gehen, in die Logopädie, in die Ergotherapie, und die Eltern haben schon eine gewisse medizinische Sprache beispielsweise internalisiert oder auch einen gewissen Blick übernommen, den sie aus diesen Kontexten irgendwie schon mitbekommen haben. Und da habe ich auch noch mal ein Zitat mitgebracht. Da sagt eine Fachkraft: Eltern erwarten das auch manchmal. Auch Eltern sehen ihre Kinder dann eher defizitär und erwarten, dass man denen irgendeine Normalität antrainiert, dass sie bestimmte Sachen können müssen. Und da müssen die Eltern dann mit uns auch lernen, dass das durchaus auch gut ist, was die Kinder da machen, dass das toll ist, was sie spielen. Das heißt, die Fachkräfte kommen hier in diesem Kontext quasi auch wieder in diese Spannung, weil sie mit den Eltern sich unterhalten und die Eltern sagen: Ich möchte aber, dass mein Kind, Hauptsache es fällt nicht auf, so ungefähr, insbesondere dann im Übergang Kita-Schule, wenn es so in das letzte Kita-Jahr gibt, wird das nochmal ganz konkret, dass sie eben wollen, dass die Fachkräfte auch Normalisierungspraktiken mit den Kindern machen, dass die Kinder möglichst auch dann im Schuleintritt wenig auffallen. Das nächste Spannungsfeld ist auch im Bereich der Erziehungspartnerschaften zu finden, und das ist auch ein Spannungsfeld, was in der Studie von Rita Marx ausführlich besprochen wurde. Das überschneidet sich sehr, nämlich die Anerkennung wirklich einer gleichwertigen Perspektive der Eltern. Das bedeutet, in Early Excellence wird die Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe betont. Fachkräfte und Eltern, die sind sich ebenbürtig, die sollen eine Partnerschaft auf Augenhöhe pflegen. Und es wird betont, dass sie unterschiedliche Expertisen haben. Also ich erinnere jetzt an den Penn-Green-Loop beispielsweise, wo es ja auch darum geht, diese liegende Acht, dass irgendwie dieser Austausch um das Kind geschehen soll. Und Fachkräfte, die sind eben fachliche, professionelle Expertinnen, die haben ein gewisses Hintergrundwissen sich angeeignet, kennen vielleicht gewisse Erklärungsmodelle und pädagogische Konzepte. Sie sehen das Kind in der Gruppe, in der Kita, und die Eltern, die haben eben eine ganz andere Perspektive, nämlich ihre Perspektive als Eltern, die ihr Kind am allerbesten kennen, die meiste Zeit mit ihrem Kind verbringen, es schon seit der Geburt kennen und es eben auch in ihrem lebensweltlichen Kontext, also in der Familie, im Kontext des Zuhauses und so weiter kennengelernt haben. Und Early Excellence setzt ja eigentlich daran an, dass genau dieses Wissen auch Anlass zum Austausch sein soll, zum Wohle des Kindes, für die gute Bildung des Kindes. Und in den Erhebungen zeigt sich aber, dass in den Erziehungspartnerschaften es besonders zu Erschwernissen kommt, wenn Eltern und Fachkräfte eben einen unterschiedlichen Blick auf das Kind haben, eine unterschiedliche Perspektive oder auch unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung beispielsweise. Und eigentlich sollte genau das die Herausforderung sein irgendwie, wo die Fachkräfte dann sagen: Das ist ja interessant, das ist spannend, da können wir uns drüber austauschen. In der Praxis zeigt sich aber, dass das die Fachkräfte oftmals vor besondere Herausforderungen stellt und sie oftmals nicht wissen, wie sie mit dieser anderen Expertise umgehen sollen. Das nächste Spannungsfeld habe ich genannt, das Kind zwischen Individualisierung und sozialer Eingebundenheit. Und eingangs habe ich ja zum Inklusionsverständnis gesagt, es geht um Partizipation und die Entfaltung der eigenen Potenziale in sozialer Eingebundenheit. Das heißt, es geht eigentlich um Individualisierung in sozialer Eingebundenheit. Das Kind soll sich selbst erfahren und entwickeln im sozialen Kontext. Und bei Early Excellence erleben wir es, dass eben das Konzept eine starke Individuumzentrierung vorsieht. Das heißt beispielsweise durch die offene Arbeit, Kinder können den ganzen Tag selbst entscheiden, was sie wo spielen und können in dem Rahmen eben auch beispielsweise viel allein spielen. Und auch durch die individuelle Beobachtung und die individuellen Angebote ist wirklich eine starke Individuumzentrierung im Konzept vorgesehen. Und gleichzeitig fällt es den Fachkräften dann eben schwer, diese soziale Eingebundenheit auch irgendwie bewusst herzustellen, weil sie eben beispielsweise von spezifischen Gruppenangeboten absehen und sich da auch in einem Zwiespalt befinden, wie sie dann diesen inklusiven Anspruch umsetzen sollen. Das letzte Spannungsfeld sind die widersprüchlichen Rollenanforderungen an Fachkräfte. Und hier zeigt sich auch wieder das, was das Early Excellence Konzept mit sich bringt. Denn in der Beschreibung der Professionalität im Konzept selbst wird den Fachkräften oftmals eine passive Rolle zugewiesen. Das heißt, sie sollen beobachten, abwarten in respektvoller Distanz und beispielsweise auch die Lerngeschichten schreiben. Das sind alles sehr passive Rollen und sie müssen das zum einen gegenüber den Eltern vertreten, weil die Eltern vielleicht eine andere Vorstellung davon haben, was wie Kita-Pädagogik aussehen soll. Also ich komme ja beispielsweise auch aus einer Generation, wo wir alle nebeneinander sitzen mussten und dann alle das Gleiche basteln mussten und das dann zu Hause vorzeigen mussten und das sah dann meistens ziemlich toll aus, weil ich selbst nicht so viel dazu beigetragen habe. Und das machen die Fachkräfte in Early Excellence Einrichtungen eben nicht und das als professionelles Verhalten gegenüber oder Handeln gegenüber den Eltern zu vertreten, fällt ihnen oftmals schwer, weil die Eltern dann sagen, jetzt habt ihr den ganzen Tag hier nur beobachtet. Und gleichzeitig kann es eben in inklusiven Kontexten auch bedeuten, beispielsweise Impulse reinzugeben, zu intervenieren und eben auch eine aktivere Rolle einzunehmen. Und diese unterschiedlichen Rollenanforderungen machen die Fachkräfte manches Mal unsicher. Und insbesondere, das ist auch noch was ganz konkret benannt wurde, sind viele Fachkräfte auch mit Doppelrollen in diesem Kontext belegt. Das heißt, sie sind reguläre Fachkräfte, aber sie sind beispielsweise auch Integrationskräfte, die dann ein Integrationskind, ein sogenanntes Integrationskind im Alltag begleiten. Und insbesondere in den offenen Konzepten fällt diese Umsetzung besonders schwer, weil Fachkräfte dann eben einen Raum betreuen sollen und es eben sein kann, dass das Integrationskind diesen Raum den ganzen Tag über gar nicht betritt, weil das Interesse eben woanders liegt. Und hier kommt natürlich auch oftmals irgendwie ein Fachkräftemangel hinzu. Das heißt, es ist sowieso schon schwierig, die Räume zu besetzen. Und dann fällt es den Fachkräften eben oft auch schwer, gegenüber ihren Kolleginnen, Kollegen dann zu sagen, Entschuldigung, ich kann jetzt eben nicht auf die anderen Kinder gucken, weil ich möchte jetzt gerade mit diesem einen Kind hier etwas basteln, etwas spielen, das beobachten. Das ist nochmal ein ganz konkretes, was eben insbesondere auch durch die offene Arbeit hervorgerufen wird. Und abschließend möchte ich aber nochmal betonen, dass diese Spannungsfelder keine Kritikpunkte am Early Excellence Konzept an sich sind, sondern dass sie vielmehr auf dringliche Praxisfragen verweisen. Das heißt, diese Spannungsfelder sind ja auch nicht unbedingt aufzulösen, sondern es geht eher darum, hinzuschauen und zu überlegen, wie diese Spannungsfelder vertreten werden können oder zur einen oder zur anderen Richtung irgendwie tendenziell vielleicht besser aufgelöst werden können. Das heißt, diese Spannungsfelder sind eigentlich Hinweise für spannende Praxisfragen, die sich eben im Kontext von Praxisentwicklung vielleicht betrachten und bearbeiten lassen. Und sei es auch nur vielleicht den Fachkräften ein besseres Gefühl zu geben, weil man weiß, das Spannungsfeld ist irgendwie da und es liegt jetzt nicht an mir und meinem, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, sondern es ist ein Spannungsfeld und ich muss mich in diesem Spannungsfeld jetzt irgendwie positionieren und es irgendwie handhaben, aber das ist eben keine Kritik an meinem professionellen Handeln. Oder eben diese Spannungsfelder auch nach außen besser dann transparent zu machen und zu erklären.
Ja, ganz genau. Und da kam auch schon die eine oder andere Frage auch nämlich dazu. Ne? Philipp hat gefragt, Sascha hat schon geantwortet, aber ich stelle es jetzt nochmal hier laut in den Raum. Würden Sie dann sagen, dass das Zitat von Margie Wolle zu kritisch war, wenn sie so viel Inklusives im Konzept steht? Ne? Sascha hat schon geantwortet, ja, dass wir ja auch immer so ein bisschen dazwischen hängen. Und wie du schon gerade richtig gesagt hast, es ist wichtig, diese Spannungsfelder zu sehen, zu benennen. Und nur dann können wir auch handeln. Ne?
Genau, also ich glaube nicht, dass das zu kritisch war, das Eingangszitat, sondern dass es eher vielleicht auch nochmal, also so habe ich es verstanden, ne? So für das eigene Bewusstsein eben auch selbst mit dieser kritischen Brille irgendwie reinzugehen. Und die Einrichtungen, in denen ich war, die machen ganz viel. Und trotzdem aber vielleicht auch zu sagen, also Early Excellence Einrichtungen verstehen sich als lernende Organisationen, die sich immer weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, Inklusion ist irgendwie, ist vielleicht auch einfach so ein Fluchtpunkt, den man sich irgendwie annähern kann, aber den man vielleicht auch nie hundertprozentig erreichen kann, wie der Goldtopf am Ende des Regenbogens vielleicht. Und diese kritische inklusive Brille ist vielleicht auch einfach ein Hinweis darauf, sich nicht auf dem, was man schon geleistet hat, auszuruhen, sondern immer nochmal drauf zu gucken und das, was man macht, nochmal zu hinterfragen vielleicht. Nicht jeden Tag, nicht immer, aber immer mal wieder.
Bevor Felix die nächste Frage, die das sehr gut dazu passt, dir nochmal stellen will, will ich, weil ich das gerade sehr passend finde, noch einen Kommentar aus dem Chat dir verraten, Franziska. Die Spannungsfelder sind meines Erachtens und meiner Erfahrung nach sehr realitätsnah beschrieben. Vielen Dank dafür. So treffend und vollständig hätte ich sie nicht formulieren können. Sehr spannend, schreibt die Anna Behrens.
Das höre ich sehr gerne.
Sollst du wissen auf deinem weiteren Weg auch heute Nachmittag. Felix, du hast noch eine Frage auch, ne?
Ja, eine Frage noch von Christian Schennerlein. Wie lässt sich die institutionelle Barriere, positiver Blick aufs Kind, Kita, defizitärer Blick bei Hilfebeantragung, Sozialamt durchbrechen?
Das ist eine gute Frage. Da müsste sich wahrscheinlich wirklich die komplette Struktur der Sozialhilfeleistungen ändern. Also ich erlebe das auch in meiner Praxis ganz stark und das macht mich manches Mal immer wieder rasend irgendwie, um gewisse Leistungen, die, glaube ich, auch einfach berechtigt sind, wo Kinder, Erwachsene auch Ansprüche drauf haben, durchzusetzen, gehört das leider Gottes noch dazu und das ist vielleicht auch einfach so ein Spannungsfeld, wo man vielleicht auch für sich selbst irgendwie so eine Strategie entwickeln kann, zu sagen, okay, Augen zu und durch, ich mache das jetzt so, aber ich darf eben nicht zulassen, dass das sich jetzt auch in meine Praxis auswirkt, sondern den positiven Blick, den muss ich mir bewahren und den muss ich mitnehmen. Und als ich in England war, hat eine Fachkraft gesagt, da ging es so um Hilfeplankonferenzen. Und da hat sie gesagt, dann sagen wir vorher zu den Eltern immer, take a deep breath, also atme jetzt einmal durch. Wir gehen jetzt zusammen in dieses Gespräch und danach trinken wir einen Kaffee. Und das ist jetzt einfach so. Und ich bin aber an deiner Seite und anwaltschaftlich. Und danach können wir wieder unsere positive Brille aufsetzen. Also, und das ist vielleicht auch wichtig, das zu benennen einfach, dass diese Logiken, dass das jetzt eben leider Gottes so funktioniert. Und also wenn ich mit meinen Klientinnen auf der Arbeit was beantrage, dann sage ich das auch vorher. Wir müssen das jetzt leider Gottes irgendwie alles ein bisschen schlimmer machen, als es ist, weil ich möchte, dass sie die Leistungen bekommen, die sie brauchen. Und dann packen wir das einfach in den Ordner und dann ist es gut.
Genau, und Christian hat direkt darauf geantwortet, so machen wir das auch. Und ich glaube, die 177 anderen oder 176 anderen machen das auch so. Ja.
Aber ich finde es eben wichtig, beispielsweise auch in der Sprache, das habe ich auch in den Einrichtungen erlebt, dann werden eben die Kinder auch als Integrationskinder benannt. Und das Zitat von der Fachkraft fand ich ganz gut. Nein, es sind Kinder, denn nur in den Berichten, da müssen wir jetzt schreiben, dass das Integrationskinder sind, aber es sind einfach Kinder. So, ne? Also diese Adressierung nicht im Alltag auch zuzulassen.
Ja. Ja, danke, Franziska.
Gut, dann mache ich gleich weiter. In der dokumentarischen Methode, jetzt habe ich gesagt, jetzt eingangs erstmal darum, was ist so das gemeinsame Ganze, was beschreiben alle Einrichtungen? Und dann wird aber in einem zweiten Schritt gefragt, was ist das Unterschiedliche? Worin unterscheiden sich die Einrichtungen? Und die Idee davon ist, dass das in einer Typenbildung mündet. Und das habe ich eben in meiner Forschung auch gemacht. Und ich konnte eine eben wie das sie zu einer inklusiven Praxis führt. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretischer auch nochmal, was da kommt, aber vielleicht und die Möglichkeiten da drin zu betonen. Und ich habe ja den großen Vorteil, dass ich eben ganz unterschiedliche Einrichtungen besuchen durfte und das haben Sie nicht. Und vielleicht gibt Ihnen das auch nochmal so eine Idee für oder Anregung auch für die eigene Einrichtung. Und der erste Typ ist der individuumbezogene Typ. Auf meine Eingangsfrage reagiert haben mit ganz individuellen Erzählungen von einzelnen Kindern. Das heißt, sie haben sehr ausführlich beschrieben, wie die Kinder in die Einrichtung kamen, wie ausgehandelt wurde, können wir die denn hier auch aufnehmen, schaffen wir das, was sind die Ängste von den Fachkräften und die Motivation, das dann zu schaffen. Und es sind hochreflexive Prozesse beschrieben worden, die dann eben auch in einem positiven Erlebnis gemündet haben. Und hier ist ganz zentral, dass Early Excellence als eine Haltung beschrieben wird. Also Early Excellence quasi äquivalent zum positiven Blick gedeutet wurde. Also diese Sätze fielen in allen Einrichtungen, die diesem Typ ich zugeordnet habe. Early Excellence ist eine Haltung. Und da habe ich auch ein Zitat mitgebracht, da sagt eine Fachkraft, und ich denke, das ist ja auch ein Stück weit unserem Einsatz oder unserem, wie wir arbeiten, geschuldet und wie gut ihm das tut, dass er da einfach mit dem positiven Blick bedacht wird. Also damit Sie so ein Gefühl dafür kriegen, wie haben denn die Fachkräfte das erzählt? Und im Gegensatz dazu konnte ich beispielsweise einen kollektivbezogenen Typ finden, der Inklusion und auch Early Excellence ganz anders versteht, denn hier lag vielmehr der Fokus auf der Trägerschaft, auf der Einrichtung, auf der Institution an sich und in den Beschreibungen der Praxis, da fiel zunächst einmal gar nicht das Wort Early Excellence und auf meine Nachfrage hin wurde dann einfach nur gesagt, ja, wir sind eine Early Excellence Einrichtung, wir sind Early Excellence und der positive Blick beispielsweise, der kam in diesen Erzählungen gar nicht vor. Vielmehr ging es um ein Wir-Gefühl, um Gemeinschaft, um Solidarität. In den Einrichtungen war es auch häufig so, das war dann beispielsweise Stadtteil- oder Schwerpunktbedingt, dass es eine bestimmte Zielgruppe gab, die im Fokus stand, die ähnliche Themen und Probleme hatte, in denen die Einrichtung dann eben unheimlich viel über ein normales Maß hinaus auch geleistet hat. Und die Einrichtung wurde als Insel beschrieben oder wie hier unten in dem Zitat beispielsweise als Blase. Ich glaube, wir sind schon in einer Blase, also der Stadtteil an sich ist eine Blase und ich glaube, der Träger ist sowieso, wir sind auch nochmal wirklich eine Blase hier. Und die Blase oder auch die Insel als anderes Bild, symbolisiert so einen hermetisch abgeschirmten Raum. Und die Fachkräfte haben dann auch gesagt, naja, solange die Familie und Kinder hier sind, dann ist das alles in Ordnung. Und dann müssen sie wieder heraus in die andere Welt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, diese Unterschiedlichkeiten hier in diesen Typiken zu sehen. Und der dritte Typ, den habe ich strukturbezogenen Typ genannt, und der legt den Fokus ganz stark auf Methoden und Analyseinstrumente des Konzepts. Und in diesen Erzählungen, da ging es zum Beispiel gar nicht um Fallbeschreibungen von einzelnen Kindern wie im individuumbezogenen Typ, sondern es wurden Routinen des Alltags beschrieben oder Prozesse der Einrichtungsentwicklung. Und in den Geschichten ging es darum, da haben dann die Fachkräfte gesagt, naja, wir machen das immer so und so, das hat sich bewährt beispielsweise. Also es war eine viel allgemeinere Ebene. Und was ich hier aber besonders interessant fand, die Fachkräfte konnten sich sehr gut daran orientieren. Das heißt, die Methoden und Elemente, die kamen ganz systematisch zum Einsatz und wurden bei Bedarf auch angepasst und handhabbar gemacht. Das heißt, die Einrichtungen haben dann gesagt, naja, das Beobachtungsinstrument, das gefiel uns so nicht, da haben wir mal rumgeguckt, dann haben wir noch was dazugenommen, dann haben wir das verändert und dann haben wir im Prozess festgestellt, so passt es besser für uns beispielsweise. Oder sie haben sich innerhalb der Kita ein Übergangsmodell von der Krippe in die Kita überlegt, was dann auch mit einem individuellen Angebot begleitet wurde und so weiter. Und das fand ich ziemlich spannend, wie die Fachkräfte so mit diesen Methoden jongliert haben oder sich eben von außen noch was anderes reingeholt haben. Und das Zitat, was ich hier mitgebracht habe, beschreibt es vielleicht auch ganz gut. Es hört sich alles sehr theoretisch an, aber wenn Sie das nutzen, dann haben Sie den Nutzen. Wir haben es jetzt wirklich gesehen. Also hier ist Early Excellence wirklich einfach ein Werkzeugkasten und bei dem kann man sich bedienen, aber der muss eben nutzbar und handhabbar sein und alles, was da nicht passt, das kann dann auch rausfliegen. Genau, und wichtig ist hier vielleicht nochmal zu betonen, dass diese Typen idealtypische Typen sind. Das heißt, in den Gruppendiskussionen und Beobachtungen konnte ich einzelne Einrichtungen als Ankerfälle für die einzelnen Typen finden, die diesen Typus vielleicht am ehesten, am prägnantesten wiedergespiegelt haben. Aber nichtsdestotrotz werden Sie keine Einrichtung finden, wo Sie sagen können, das ist jetzt eindeutig dieser Typ und das ist ein strukturbezogener Typ und der wird nie individuumbezogen einen Fall beschreiben zum Beispiel. Also es geht hier auf der wissenschaftlichen Ebene wirklich irgendwie darum, quasi so diese Ideen oder diese Muster zu beschreiben. Das ist vielleicht ein ganz gutes Wort, aber in der Praxis, wenn Sie jetzt vielleicht auch an Ihre eigene Einrichtung denken, dann werden Sie sicherlich auch Mischformen finden und dann geht es darum, vielleicht eher zu sagen, die Individuumbezogenheit, die ist vielleicht in der Einrichtung ein bisschen mehr als die Strukturbezogenheit oder die Kollektivbezogenheit. Das soll einfach einen Überblick über diese unterschiedlichen Ausgestaltungen geben. Gut. Soll ich weitermachen oder gibt es an dieser Stelle auch Fragen?
Nicht direkt Fragen, aber Petra Frankenberger zum Beispiel regt an, vielleicht steckt das Dilemma auch im Begriff. Positiv regt dualistisches Denken an. Maria Arz zum Beispiel, die mit Mathemeo einen ressourcenorientierten Ansatz vertritt, spricht zum Beispiel von einem entwicklungsorientierten Blick auf das Kind.
Ja, und das ist ja eigentlich auch was im positiven Blick drin steckt. Ne? Mhm. Genau. Und ich habe mich beispielsweise in diesem Zusammenhang auch dazu entschieden, nicht den Begriff der Dilemmata weiterzuführen, sondern den Begriff der Spannungsfelder einzuführen, weil ein Dilemma sich irgendwie schon per se irgendwie negativ anhört und irgendwie so Pest oder Cholera, was soll von beidem nehmen? Und es gibt ja oftmals auch Mittelwege beispielsweise. Und ich fand den Begriff der Spannungsfelder passender, weil er auch einen Raum eröffnet von bis. Ja. Ja. So viel zu Sprache und Denken und ja. Handeln dann im besten Fall.
Genau. Das stimmt. Und eine weitere Frage von Martina Sodeikert, Integrationsfachkraft in der 1:1-Betreuung. Sollte diese nicht vielmehr das Kind mit anderen Kindern in den Kontakt ins Spiel bringen? Mein Verständnis wäre gerade in der offenen Arbeit, die Kinder teilhaben zu lassen im Miteinander mit Begleitung der Integrationskraft. Wie wird dieses Spannungsfeld mit den Fachkräften thematisiert? Da wünsche ich mir oft den positiven Blick.
Genau, das umfasst jetzt quasi alles, genau. Aber das ist ja, das ist die Idee auch von Inklusion, dass eben das Kind mit dem Förderstatus jetzt nicht einfach nur in der Einrichtung auch sein darf und dann, das habe ich jetzt in meiner Forschung Gott sei Dank nicht mitbekommen, aber in den Forschungskreisen, wo ich war, habe ich das aus anderen Erhebungen mitbekommen, wo dann auch das sogenannte Integrationskind eben immer stundenweise dann auch in einem anderen Raum etwas mit der Integrationskraft machen musste. Und das ist eben nicht die Idee, sondern Spielen und Lernen in sozialer Eingebundenheit mit Gleichaltrigen. Das ist das Ziel, genau.
Ja. Gut. Ja. Vielen Dank.
Dann komme ich zum letzten Punkt. Und hier möchte ich noch mal einen Schritt zurücktreten in die Theorie. Ich bin bei meinen Recherchen immer wieder über den Begriff der Möglichkeitsräume gestolpert, beispielsweise im Index für Inklusion. Der ist sicherlich vielen von Ihnen ein Begriff. Und da ist der Begriff Möglichkeitsräume schaffen ist ein Schlüsselbegriff der Inklusionsentwicklung im Index. Und dazu steht dort, Möglichkeitsräume sind dynamische, entwicklungsoffene Konzepte zur Veränderung von Einrichtungen, die sich der Aufgabe stellen, das Aufwachsen von Kindern zu begleiten, um vielfältige Teilhabe und Entwicklungsmöglichkeiten für Spiel, Lernen und Partizipation zu eröffnen. Möglichkeitsräume können auf verschiedenen Ebenen angelegt werden, strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen, Vernetzung im Sozialraum, pädagogische Konzepte. Und in dieser Beschreibung, finde ich, findet sich ganz viel von Early Excellence wieder. Also beispielsweise ganz prägnant die Vernetzung im Sozialraum, aber auch die Idee der dynamischen, entwicklungsoffenen Konzepte. Ich habe ja eben schon gesagt, Early Excellence Einrichtungen verstehen sich als lernende Organisation und Early Excellence erhebt den Anspruch, unter den vorfindbaren Rahmenbedingungen auch umsetzbar zu sein. Das heißt, man muss nicht erst gewisse Bedingungen schaffen, sondern man kann mit Early Excellence starten und dann schauen, wie man sich auf der Basis auch immer weiterentwickelt. Und ich bin dann dem Begriff der Möglichkeitsräume mal nachgestiegen. Und in der kritischen Psychologie findet sich beispielsweise der Begriff des subjektiven Möglichkeitsraums. Und hier werden Möglichkeiten immer in einem doppelten Verständnis beschrieben. Nämlich einmal geht es um das Ausnutzen von vorhandenen Möglichkeiten. Also das, was schon da ist, nutze ich das eigentlich? Und in einem zweiten Schritt geht es dann auch um die Erweiterung der Bedingungen zur Erschließung weiterer Möglichkeiten. Also was kann ich machen, damit ich noch mehr Möglichkeiten zur Auswahl quasi bekomme? Und ich habe auch das mal an Early Excellence angelegt und habe geschaut, wie passt das vielleicht zueinander und habe das mal an die Säulen des Konzepts angelegt und in der ersten Säule, jedes Kind ist exzellent, da kann man als Möglichkeits- oder Idee der Möglichkeitsräume finden, eben Möglichkeitsräume für Spielen und Lernen der Kinder schaffen, beispielsweise durch eine individuumzentrierte, offene Arbeit, die es den Kindern ermöglicht, sich die Kita als wirklich realen, haptischen Möglichkeitsraum selbsttätig anzueignen. Auf der Ebene der Erziehungspartnerschaften kann eben durch die Zusammenarbeit mit den Eltern der Möglichkeitsraum für die Kinder erweitert werden, indem Eltern ihren Kindern im alltäglichen Leben und nach Ende der Kita-Zeit weitere Möglichkeitsräume für Spiel, Lernen und Partizipation eröffnen können. Also auch hier wieder der Pen-Green-Loop, was ist vielleicht von der Kita auch in das Zuhause übergeschwappt an Ideen für Spielen beispielsweise oder auch Perspektiven. Und die dritte Säule der Gemeinwesenorientierung, da steckt nochmal viel verborgen, denn mit der Öffnung der Kindertagesstätte ins Gemeinwesen und der Vernetzung mit anderen Einrichtungen werden auf dieser Ebene wirklich gänzlich neue Entwicklungs- Räume und Möglichkeitsbedingungen für Familien geschaffen, indem Familien beispielsweise Entlastung, Unterstützung, aber auch Bildung, Freude und Solidarität erfahren. Das heißt, mein Plädoyer ist, Early Excellence als Möglichkeitsraum zu denken. Und ich bin jetzt noch mal einen Schritt weitergegangen und habe mir überlegt, was bedeutet es in Bezug auf Inklusion? Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, mein Wunsch war, eben praxisrelevante Ergebnisse zu generieren. Und in diesem Zusammenhang habe ich ein Entwicklungsmodell versucht zu konzipieren, das ich Ihnen jetzt vorstellen werde. So sieht das aus. Und die Idee dahinter ist, dass Möglichkeitsräume vielleicht auch, insbesondere subjektive Möglichkeitsräume, vielleicht auch neoliberal ausgeformte Räume sein können, in denen die stärkere Person vielleicht auch das größere Stück der Torte beispielsweise bekommt oder indem ich eben vielleicht auch nach meinen eigenen Möglichkeiten schaue und die Möglichkeiten der anderen dahinter lasse. Und deshalb habe ich versucht, zu formulieren, was denn inklusive Möglichkeitsräume sein können. Und dafür habe ich 4 Aspekte gesammelt, die sich eben auch mit dem Inklusionsverständnis, was ich eingangs skizziert habe, decken. Und in diesem Verständnis werden eben inklusive Möglichkeitsräume barrierefreie Räume, die nicht nur barrierefreie Gebilde darstellen, sondern wirklich auch die Partizipation und die Entfaltung von Potenzialen im Fokus haben. Es werden gemeinschaftliche Räume, in denen es um soziale Eingebundenheit geht und Vielfalt als Gewinn verstanden wird. Es sind sozialpädagogische Räume, in denen die Orientierung an Ressourcen, Kompetenzen, Interessen, Stärken und Bedürfnisse im Sinne des positiven Blicks vertreten werden als pädagogische Grundhaltung und kontextsensitive Räume, in denen die kindlichen und familiären Kontexte im Sinne einer Lebensweltorientierung Berücksichtigung finden. Und in diesem Modell, was Sie jetzt hier links sehen, habe ich das Ganze noch gerahmt von inklusiven Werten, wirklich als Wertebasis, die diese Möglichkeitsräume zusammenhalten. Und die sind hier aus dem Index für Inklusion einfach auch ein bisschen rausgeklaut. Gleichbehandlung, Teilhabe, Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, Mitgefühl, Anerkennung von Vielfalt, Gemeinschaft, Integrität, Freiheit, Erfolg und Freude. Und wie kann dieses Modell jetzt in der Praxis genutzt werden? Meine Vorstellung ist, dass das Modell als Arbeitsfolie dienen kann, beispielsweise als Prüfinstrument zur Evaluation der eigenen Arbeit oder auch zur Planung für die Weiterentwicklung der Praxis. Und die Idee ist, dass eim Sinne einer Prüffolie oder Arbeitsfolie hier die unterschiedlichen Aspekte aufgeführt sind und so alle im Blick behalten werden können. Also man kennt das ja, wenn man beispielsweise eine Veranstaltung plant oder so, dann plant man die mit einer gewissen Idee und dann besteht eben die Gefahr, dass man andere Aspekte so ein bisschen aus dem Fokus verliert. Und die Idee ist, dann eben quasi nochmal das Check-up zu machen. Habe ich an Barrierefreiheit gedacht? Habe ich an dieses und jenes gedacht? Und das Modell kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen zum Einsatz kommen. Zum Beispiel für die Arbeit und Auseinandersetzung mit bestimmten Themen, Methoden und Angeboten, für die Auseinandersetzung oder Reflexion ganz konkreter Interaktionssituationen, beispielsweise auch für die Fallarbeit, für die Planung der individuellen Angebote, aber eben auch, wie ich es gerade gesagt habe, für die Planung von Veranstaltungen vielleicht auch oder die Überprüfung und Weiterentwicklung von konkreten Instrumenten und auch Analysenprozessen im Early Excellence Konzept. So, und jetzt komme ich gleich schon zum Fazit. Nochmal ganz kurz. Ich habe versucht, jetzt in dem Vortrag Ihnen aufzuzeigen, dass das Early Excellence Konzept viele Elemente und Aspekte für eine inklusive Arbeit bereits schon bereithält. Beispielsweise wirklich auch durch die Kontextorientierung, die kontextsensitive pädagogische Ausrichtung und auch die Aspekte der Individuumzentrierung, der positive Blick und vieles mehr. Dann habe ich Ihnen die Spannungsfelder vorgestellt, die eben auf Fragen der Professionalisierung verweisen und Prüfsteine und Potenziale für die Praxisentwicklung darstellen können. Dann habe ich Ihnen die Praktiken der Inklusion vorgestellt, also die Typologie, die ich rekonstruiert habe, und konnte eben damit aufzeigen, dass das Early Excellence Konzept eine hohe Flexibilität hat und in ganz unterschiedliche Richtungen gedacht und ausgestaltet werden kann und sich eben auch in unterschiedlicher Art und Weise dem Auftrag der Inklusion annimmt. Und mit der Denkfigur der inklusiven Möglichkeitsräume habe ich Ihnen ein Modell vorgestellt, das als Prüf- oder Planungsinstrument vielleicht so meine Hoffnung für die Weiterentwicklung von Inklusion in den Einrichtungen anregen soll. Gut.
Ja, vielen Dank, Franzi. Ich darf vielleicht da gerade noch eine Frage rein. Da hat jemand gefragt, ob du noch mal bitte erklären könntest, was man unter der subjektiven Möglichkeit versteht.
Das ist eine Theorie oder ein Konzept aus der kritischen Psychologie. Und das passt jetzt erstmal per se quasi nicht in den Inklusionskontext, aber ich habe unter dieser Brille eben den Begriff der Möglichkeiten quasi nochmal angeschaut. Also ich kann Ihnen jetzt nicht aus dem Stegreif das komplette Konzept erklären, aber es geht darum, was ich als Mensch persönlich für Möglichkeiten habe. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, wer ich bin, wo ich wohne, was ich für Qualifikationen habe und so weiter. Und das ist quasi so ein bisschen der Ausgangspunkt, um für sich selbst eine Analyse dieser Möglichkeiten vorzunehmen. Und deshalb sind es subjektive Möglichkeitsräume, weil sie eben für jede Person unterschiedlich sind. Was ich aber eben interessant fand, war diese doppelte Dimension von Möglichkeiten. Also nicht nur auf das zu schauen, was irgendwie schon da ist, sondern zu schauen, wie kann ich Bedingungen schaffen, die neue Möglichkeiten auch hervorrufen. Also beispielsweise wäre das jetzt für jemanden persönlich, dass ich mich vielleicht weiterqualifiziere, dadurch bessere Berufsaussichten habe und so weiter, dass ich vielleicht umziehe vom Land in die Stadt, weil ich dort mehr Möglichkeiten habe und so weiter. Das ist die Idee aus der Psychologie. Und für Early Excellence sehe ich eben beispielsweise die Erweiterung der Möglichkeiten auch wirklich nochmal im Ansatz der Familienzentren zu schauen, was kann ich denn über den Kita-Alltag noch für mehr Möglichkeiten und Räume als Begegnungsräume, als Bildungsangebote, als ganz konkrete Hilfe-, Unterstützungsberatungsangebote bereitstellen, die dann für Familien vielleicht auch wiederum neue Möglichkeiten eröffnen.
Herzlichen Dank an Dr. Franziska Geib. Weitere Vorträge dieser Art, sprich als Live-Webinar mit Aufzeichnung, sind in Planung. Und damit Sie aktuelle Informationen aus erster Hand erhalten, besuchen Sie gerne unsere Homepage, abonnieren Sie unseren Newsletter oder besuchen Sie uns auf Facebook oder LinkedIn. Alle Informationen finden Sie hierzu unter www.heinz-und-heide-dürr-stiftung.de. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Vortrag.